Ich freue mich, Sie alle zur heutigen Sendung Höre Israel herzlich begrüßen zu dürfen. Ich bin Claudia Silberhorn. Wir beschäftigen uns in dieser Stunde wieder mit den biblischen Texten, die wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, und bereiten uns auf diese Weise auf den Tag des Herrn gemeinsam vor. Ich finde es selbst noch intensiver, wenn ich das Wort nicht nur höre, sondern auch den Text vor mir habe und mitlesen kann. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Deswegen dürfen Sie jetzt auch, wer hat, eine persönliche Bibel zur Hand nehmen oder das Schott-Messbuch, das ist der 10. Sonntag im Jahreskreis. Und in der Bibel dürfen Sie die erste Lesung aufschlagen aus dem Buch Genesis Kapitel 3 ab dem Vers 9. Dann als zweiten Text den Antwortpsalm 130 und das Evangelium zum 10. Sonntag im Jahreskreis aus dem Evangelium nach Markus Kapitel 3 ab dem Vers 20. Gerne dürfen Sie auch in dieser Sendung anrufen und uns alle mit Ihren Gedanken bereichern. Dazu brauchen Sie dann die Hörertelefonnummer, die ich Ihnen jetzt schon mal bekannt gebe und auch später dann nochmals wiederholen werde. Das ist die 089 517 008 008. Schön, dass wir als heutigen Referenten Herr Regens, Monsignor Dr. Markus Hofmann aus Köln willkommen heißen dürfen. Grüß Gott, Herr Regens Hofmann.
Grüß Gott, Frau Silberhorn. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Waren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon einmal in einer Situation, in der Sie den Eindruck hatten, dass Ihnen von allen Seiten Misstrauen entgegenschlägt? Dass Sie vielleicht in der eigenen Familie nur auf Misstrauen stießen? Wie haben Sie sich da gefühlt? Jesus ist es nämlich so ergangen. Das Evangelium vom kommenden Sonntag, das spricht davon. Wir hören in diesem Evangelium auch, dass nicht nur die natürliche Verwandtschaft mit Jesus ausschlaggebend war, sondern die Bereitschaft, gläubig auf ihn zu hören und sein Wort ins Leben umzusetzen. Verlange ich danach, Gottes Wort immer tiefer zu verstehen, um entsprechend zu leben? So wollen wir jetzt im gemeinsamen Gebet unsere persönliche Bereitschaft zeigen, auf sein Wort zu hören, ja mit dem Herzen zu hören und uns tief erfassen zu lassen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von dir. Schenke uns deinen Geist, damit wir erkennen, was recht ist, und es mit deiner Hilfe auch tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen. Amen. Kommen wir jetzt zum ersten liturgischen Text vom kommenden Sonntag. Das ist die erste Lesung aus dem Buch Genesis. Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, rief Gott, der Herr, ihn zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du da getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allen Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Soweit die erste Lesung aus dem Buch Genesis. Der Antwort Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Wende dein Ohr mir zu. Achte auf mein lautes Flehen. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten? Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen soll Israel harren auf den Herrn. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Wir kommen jetzt zum Evangeliumstext vom kommenden Sonntag. Dieser ist entnommen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 20 bis 35. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus. Und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn sich der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst im Streit liegt, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Hausrat rauben, wenn er den Mann nicht vorher fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, das sage ich euch. Alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatten nämlich gesagt, er ist von einem unreinen Geist besessen. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm, »Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir.« Er erwiderte, »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?« Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen, und sagte, »Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.« Wir hören jetzt die Gedanken von unserem Referenten Dr. Markus Hofmann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, warum sind eigentlich so viele Menschen fasziniert, wenn es etwa eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft gibt? Was macht diesen und so viele andere sportliche Wettkämpfe eigentlich derart attraktiv, liebe Schwestern und Brüder, dass die gesamte Öffentlichkeit dahin schaut. Dafür gibt es sicher mehr als nur einen einzigen Grund. Neben der breiten Vermarktung durch die Medien sind Spiele der verschiedenen Fußballnationalmannschaften zugleich Möglichkeiten, die eigene nationale Identität zu feiern. Noch mehr als das Team eines regionalen Clubs laufen, kämpfen, leiden und siegen die Jungs der Nationalelf ja auch stellvertretend für das ganze Land, das sie repräsentieren. Das wird nicht zuletzt durch das Singen der Nationalhymnen jeweils vor Beginn einer Partie deutlich gemacht. Dabei gilt ja in der Regel, ein Sieg ist vor allem dann etwas wert, wenn er hart erkämpft werden musste. Ein Spiel, das ohne wirkliche Anstrengung gewonnen wurde, bereitet sowohl den Spielern als auch den Zuschauern deutlich weniger Freude. Wenn aber ein Spieler und ein Team vor einer großen Herausforderung stehen, wenn sie dann über sich hinauswachsen und wenn zum Beispiel eine kleine, schwächere Nation einen der großen Namen im Fußball schlägt, dann können aus Kickern Stars werden und aus Fußballspielen Helden epen, wie zum Beispiel das sogenannte Wunder von Bern. Wie ist so etwas möglich? Liebe Christen, das Leben ist natürlich kein Fußballspiel, sondern unendlich viel mehr. Aber in solchen Sportereignissen spiegelt sich manchmal doch etwas davon wider, was unser Leben als Menschen in der Tiefe ausmacht. Unser Leben ist ja in vielerlei Hinsicht ein Drama, ja mitunter ein echter Kampf und kein Spaziergang. Wer Letzteres meinen würde, wer das Dramatische des Lebens nicht sieht oder einfach nicht wahrhaben will, der wird früher oder später enttäuscht sein und scheitern. Darum ist es wichtig, dass Eltern und andere Erzieher Kindern und Jugendlichen helfen, den sogenannten Ernst des Lebens zu entdecken. Das bedeutet keineswegs, die heiteren und schönen Seiten des Lebens zu übersehen. Aber es ist im Leben in mancher Hinsicht ähnlich wie im Fußball. Richtig feiern macht Freude, wenn vorher ein Sieg errungen worden ist. Die Heilige Schrift sagt uns heute in der ersten Lesung aus dem Buch Genesis, warum das im Leben so ist. Weil der Mensch in der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse steht. Weil ich mich, je reifer ich werde, desto häufiger und klarer entscheiden muss, auf welcher Seite ich stehen will. Auf der Seite Gottes oder auf der Seite des Widersachers Gottes, des Teufels. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es gibt ihn, den Versucher und Verführer des Menschen, der es aus Neid darauf abgesehen hat, das Vertrauen und die Freundschaft zwischen Mensch und Gott, zwischen mir und meinem Schöpfer zu zerstören. Indem dieser Feind des Menschen unsere Stammeltern dazu brachte, Gottes Wort zu misstrauen und sich seiner Weisung zu widersetzen, obwohl der Schöpfer ihnen das Leben und das Paradies geschenkt hatte, auf diese Weise hat der Teufel einen ersten Sieg über den Menschen und seine Freiheit errungen. Einen Sieg, an dessen bitteren Folgen wir bis heute leiden. Denn seit dieser Zeit ist unsere menschliche Natur, die Kraft unseres Willens für das Gute, die Einheit zwischen Geist und Leib und auch das harmonische Gleichgewicht zwischen Mann und Frau beeinträchtigt und gestört. Unsere von Gott gut geschaffene menschliche Natur ist angeschlagen und verwundet, allerdings nicht vollständig verdorben. Diese Wahrheit bekommen wir täglich durch unsere eigenen Erfahrungen bestätigt. Wie oft führen wir das Gute, das wir uns doch vorgenommen hatten, dann doch nicht aus? Wie häufig fallen wir in Verhaltensweisen zurück, die nicht gut sind und die wir uns fest vorgenommen hatten zu ändern? Die Menschheit als Ganze und jeder Einzelne von uns ist jener, der zu diesem Team gehört. Jeder trägt eine Hypothek, eine Last mit sich, die wir in der Kirche Erbschuld nennen. Das ist keine persönliche Sünde, sondern ein Zustand, in den wir durch unsere Geburt als Mensch hineingeboren worden sind. Man könnte dies in gewisser Weise vergleichen mit einem Fußballspieler, der in eine Mannschaft eingewechselt wird, die bereits 1:0 zurückliegt. Er kann nichts dafür. Er war nicht persönlich beteiligt an diesem Rückstand, aber er hat die Last dieses Rückstandes mitzutragen und spürt, dass einem die Beine schwerer werden, je länger diese Situation anhält. In der Lesung wurde aber auch in die Zukunft geschaut. Gott hat bereits ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte angekündigt, es wird einmal jener kommen, der den Teufel, den Feind des Menschen, entscheidend schlagen und am Kopf treffen wird. Dieser Sieger ist Jesus Christus, der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er ist der starke Mann, von dem Jesus im Evangelium spricht, der in der Lage ist, denjenigen zu überwinden und zu fesseln, der bisher als stark galt. Jesus Christus ist der Erlöser, der den Fürsten dieser Welt entmachtet und besiegt hat. Allerdings ist das ein Sieg, der ganz anders zustande gekommen ist, als wir Menschen es erwartet hätten. Denn der Weg zu diesem Sieg führte über das Kreuz. Der Sohn Gottes hat nicht mit Gewalt, sondern mit der Macht seiner Liebe den besiegt, der die Menschen zum Aufstand gegen Gott bewegt hatte. Seitdem stehen sich diese beiden Reiche gegenüber, das Reich der Gewalt, des Aufstands gegen Gott, das Reich der Lüge mit der Zivilisation des Todes und das Reich Christi, das Reich der Güte und der Wahrheit mit der Zivilisation der Liebe und des Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, der Kampf zwischen diesen beiden Reichen findet im Herzen jedes Menschen statt. Christus hat den Sieg errungen, aber gerade weil er ein König der Freiheit ist, kann ich nur zu ihm, dem Sieger, gehören, wenn ich das auch will. Gerade weil Jesus nicht mit Gewalt herrscht, muss ich mich frei und ungezwungen für ihn entscheiden. Die grundsätzliche Entscheidung haben wir im Taufversprechen abgegeben, das wir jedes Jahr in der Osternacht erneuern. Das Taufversprechen, das die Erstkommunionkinder oder auch die Firmkandidaten jeweils vor dem Empfang des Sakramentes neu ablegen. Die Einlösung dieses Versprechens steht aber jeden Tag als Aufgabe vor uns. Und kein Tag unseres Lebens ist wiederholbar. Ähnlich wie ein Fußballspiel oder ein ganzes Turnier aus vielen Zweikämpfen besteht, so besteht ein Tag und das Leben eines Christen aus vielen Situationen, in denen wir uns bewähren und immer wieder konkret für Jesus Christus, für das Gute, für das Wahre und für das Schöne entscheiden müssen. In diesem täglichen Kampf, in diesem mitunter mühsamen Ringen, sind wir nicht allein, sondern wir gehören zu einer Gemeinschaft, zur Familie Gottes, zur Kirche, die darum, weil es hier auf Erden dieses Ringen gibt, zu Recht den Namen Ecclesia Militans, streitende Kirche, trägt. Denn hier in diesem irdischen Leben befinden wir uns mitten in der Bewährungsprobe. Wenn selbst ein Superstar im Fußball ohne die anderen Mitglieder seiner Mannschaft nichts ausrichten kann, dann kann umso mehr auch kein Christ ganz allein die Bewährungsproben des Lebens bestehen. Darum ist das regelmäßige, wenigstens sonntägliche Zusammensein mit Christus und den anderen Christen so wichtig, ja, für mein Überleben als Christ wirklich notwendig. Trotz mancher ernüchternder Bilanz der kirchlichen Statistik gehen immer noch mehr Menschen jeden Sonntag in der Bundesrepublik Deutschland zur Heiligen Messe als in die Fußballstadien. Beim sportlichen Wettkampf geht es um die zeitlich sehr begrenzte Ehre und inzwischen auch um eine Menge Geld. Beim Kampf in meinem Herzen, bei der Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, geht es um meine Ehre als Kind Gottes und damit um das ewige Leben oder den ewigen Tod. Darum verdient dieser Kampf wirklich meinen ganzen Einsatz. Und darum ist mein Christsein natürlich unendlich mehr als ein Fußballturnier. Aber, wie wir gesehen haben, es gibt doch den einen oder anderen Vergleichspunkt, an dem uns deutlich werden kann, wie dramatisch, das heißt, wie spannend und wie kostbar unser Leben als Christen ist. Denn dieses Leben ist einmalig. Und in den wenigen Jahrzehnten, die uns geschenkt sind, entscheidet sich, ob ich einmal für ewig zu denen gehöre, die Christus seine Brüder und Schwestern nennt.
Radio Horeb am Freitagnachmittag. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Höre Israel und wir bereiten Sie auf den kommenden Sonntag vor mit den liturgischen Texten vom 10. Sonntag im Jahreskreis, der ersten Lesung, dem Psalm 130 und dem Sonntagsevangelium. Eingeladen haben wir zu den Ausführungen Herrn Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln und er wird jetzt in seinen Gedanken weiterfahren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Evangelium, das wir gehört haben, bietet uns eines der besten Beispiele, um zu verstehen, wie die Evangelien eigentlich entstanden sind. Die Evangelien sind aus den lebendigen Erinnerungen hervorgegangen, Erinnerungen Einzelner und Erinnerungen von Gemeinschaften, Erinnerungen von Taten und Worten des Herrn, die nicht immer genau in der zeitlichen Abfolge aufgeschrieben worden sind, in der sich die historischen Ereignisse nacheinander ereignet hatten, sondern häufig auch in der Reihenfolge bestimmter Themen. Die Evangelien spiegeln die mündliche Predigt der Apostel wider, die sich bei ihrer Verkündigung des Glaubens an Jesus Christus und beim Aufbau der Ortskirchen danach richteten und das berichteten, was sie selbst erlebt hatten, und es dann bei der Verkündigung an die jeweiligen Umstände ihrer Hörer anpassten. Die Evangelien sind also nicht mit der Absicht entstanden, ein Geschichtsbuch zu verfassen oder sozusagen die Biografie Jesu nach heutigen Gesichtspunkten einer Biografie zu schreiben. Die Evangelien sind vielmehr mit dem Ziel entstanden, den Glauben der Hörer zu nähren. Und dennoch, durch einen bewundernswerten, staunenswerten Plan des Inspirators der Heiligen Schrift, des Heiligen Geistes, ist es dazu gekommen, dass die Evangelisten uns schließlich doch eine Geschichte Jesu bieten, und zwar eine sehr lebendige und überzeugende Geschichte, die nicht schematisch oder mit unnötigen Einzelheiten beladen ist. Wer in seinem Verständnis mit der falschen Alternative an die Evangelien herantritt, entweder bieten sie ein Geschichtsbuch und bieten uns dann die wahre Geschichte Jesu, oder Sie sind halt kein Geschichtsbuch und dann ist das, was dort berichtet wird, auch nicht wahr. Wer so auf die Evangelien schauen würde, der verbaut sich selbst den Zugang zu ihnen. Denn die Evangelien sind keine Schulbücher für den Geschichtsunterricht und sie sind auch keine Lexikonartikel, wo wir in erster Linie Daten, Orte, Zusammenhänge und biografische Skizzen finden. Nein, die Geschichte der Evangelien ist in einem tieferen Sinne wahr als irgendeine profane Geschichte. Die Geschichte der Evangelien ist in der Tat mit dem Finger Gottes geschrieben, das heißt mit dem Heiligen Geist, der nicht nur die Geheimnisse Gottes kennt, wie es Paulus im zweiten Brief an die Christen in Korinth ausdrückt, sondern der auch die Geheimnisse des Menschen und seiner Geschichte kennt. Ich sagte vorhin, dass der heutige Abschnitt aus dem Evangelium uns erlaubt zu verstehen, wie die Evangelien entstanden sind. Der Passus, den wir gehört haben, setzt sich aus mindestens drei mündlichen Quellen zusammen. Da ist einmal die Szene, dass einige Verwandte Jesu versuchen, ihn von seinem Dienst der Predigt abzuhalten. Dann zweitens die Anklage, Jesus würde mit dem Satan zusammenarbeiten, und die Worte Jesu über die Auseinandersetzung eines Starken mit einem Schwächeren. Und drittens seine Worte über die wahre Verwandtschaft Jesu. In jedem dieser drei Teile des Evangeliums ist ein historischer Moment des Lebens und der Predigt Jesu festgehalten. Das, was uns davon erreicht heute, ist aber keine blasse oder verstaubte Erinnerung, die durch die Weitergabe von der einen zur anderen Form mündlicher Überlieferung immer weiter verdünnt worden wäre. Nein, im Gegenteil. Das, was wir im Evangelium heute hören, ist die Form der Erinnerung, von der der Heilige Geist gewollt hat, dass sie so für uns bewahrt bleiben möge. Das Evangelium ist das Wort Gottes für uns. Es ist lebendig und immer jung. Es ist keine alte Konserve, sondern in dem geschriebenen Wort der Heiligen Schrift tritt uns der auferstandene und lebendige Christus selbst entgegen. Darum ehren wir in der Liturgie auch das Evangelienbuch mit Leuchtern und mit Weihrauch. Darum küsst es der Priester oder der Diakon nach der Verlesung. Diese Ehre gilt nicht dem Buch oder dem toten Buchstaben, sondern sie gilt Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort Gottes, der uns ganz persönlich anspricht durch das, was von der Predigt der Apostel für uns, für dich und für mich aufgezeichnet und bis heute bewahrt geblieben ist.
Wir werden jetzt gleich noch einmal Musik hören. Danach geht es mit den Ausführungen weiter. Ich darf Sie jetzt an dieser Stelle noch einmal einladen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo Sie die Möglichkeit haben, auch anzurufen, sich hier mit einzubringen in unserer Sendung, ganz konkret Ihre Gedanken, Kommentare oder auch Ihre Fragen stellen dürfen. Die Nummer, die Sie dazu brauchen, das ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal die Hörertelefonnummer, die Sie jetzt wählen dürfen, um sich in dieser Sendung zu beteiligen. 089 517 008 008. Die Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Dr. Markus Hofmann aus Köln. Er ist Regens am dortigen Priesterseminar und er gibt uns heute eine Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Wir hören jetzt weiter in seinen Ausführungen und Sie haben die Möglichkeit weiterhin hier noch anzurufen und sich in die Sendung mit einzubringen. Ganz konkret, es hat jetzt auch jemand gemacht, der eine Frage hinterlassen hat. Die werden wir nachher stellen. Diese Möglichkeit haben Sie natürlich auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist im Rahmen dieser Sendung nicht möglich, die Bedeutung aller drei vorhin genannten Teile des heutigen Evangelienabschnitts näher zu bedenken. Wir müssen uns da auf einen Teil beschränken. Die Wahl treffen wir nicht einfach willkürlich, sondern die hat gewissermaßen der Heilige Geist schon getroffen. Denn mit der ersten Lesung und dem Antwortpsalm ist unsere Aufmerksamkeit auf den zentralen Teil des Evangeliums vorbereitet worden, jenes Teils, der von der Auseinandersetzung zwischen den zwei Reichen spricht, vom Kampf auf Leben und Tod und vom Sieg des Stärkeren. Diese Worte Jesu sind eine dramatische Ankündigung, die in dieser Form nicht sehr häufig in seinem Mund zu finden ist. Jesus führt uns sozusagen in das Herz des größten und umfassendsten Drama der Menschheitsgeschichte hinein, dem Kampf zwischen Gut und Böse. Der Ursprung dieses Dramas, so sagten wir vorhin schon, ist in der ersten Lesung geschildert worden. Der Mensch ist in seinem Wesen erschüttert worden. Er schämt sich seiner Nacktheit. Er ist mit sich selbst nicht im Reinen. Dann ist der Mensch in seiner Beziehung zum anderen Geschlecht durcheinander geraten. Adam und Eva verteidigen sich nicht gegenseitig, sondern der Mann klagt die Frau an und sie schämen sich voreinander. Der Mensch ist weiter auch in seinem Verhältnis zu Gott erschüttert worden. Er flieht vor Gott, er versteckt sich vor seinem Schöpfer, das Vertrauen zu ihm, von dem er doch alles erhalten hat, ist verletzt. All dies beginnt in jenem Moment, in dem Adam und Eva sich der Schlange nähern und, fasziniert von dem Gedanken, eine neue Freiheit zu erfahren, schließlich unter die Herrschaft eines Stärkeren geraten. Es ist ähnlich, wie wenn ein kleines Kind auf dem Fensterbrett steht, um den Vater zu provozieren und zu sehen, wie weit kann ich gehen? Wie viel Freiheit lässt er mir? Und so tut, als würde es in den Abgrund stürzen und dann am Ende tatsächlich das Gleichgewicht verliert und fällt. Das Wort des Teufels, ihr werdet Gut und Böse kennenlernen, erinnert an das andere Wort von ihm, an Jesus gerichtet, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich doch hinab. Das heißt, dann stell doch Gott auf die Probe. Seit dem Tag der ersten Sünde steht der Mensch zwischen den zwei Reichen. Ja, der Mensch selbst ist ein Reich, das in sich geteilt ist. Er wird umworben von zwei Seiten. Zwei Forderungen ringen miteinander in seinem Herzen. Die Forderung des Teufels und die Erwartung Gottes. Der Mensch macht nicht das, was er will, und oft genug macht er das, was er eigentlich nicht will, wie es der heilige Paulus an sich selbst erfahren hat und in seinem Brief an die Römer schreibt. Dieses Hin- und Hergerissensein macht den Menschen unglücklich. Ein guter Teil der Heiligen Schrift, vielleicht sogar eine Hälfte der Bibel, setzt sich aus Klagen zusammen, die aus dieser unglücklichen Lage hervorgehen. Worte des Menschen, die ein Hilferuf sind, wie die Worte des Antwortpsalms, den wir hörten, der beginnt: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Diejenigen Meinungen oder Positionen über den Menschen, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder versucht haben, uns davon zu überzeugen, dass unsere konkrete Existenz als Mensch unverletzt und ganz in sich gut sei. Das waren ganze Religionen oder große philosophische Systeme. Diese Sichtweisen, die den Menschen als ein unbeschwertes Wesen ohne dramatische Spannungen verstehen und die dann alleine der Gesellschaft oder bestimmten Klassen oder Gruppen in der Gesellschaft die Schuld an den üblen Dingen zugeschoben haben, sie alle haben dem Menschen nicht die Wahrheit gesagt, sie haben ihn getäuscht. Die beste Taktik des Widersachers Gottes und des Menschen ist es immer gewesen, die anderen meinen zu lassen, es gäbe ihn gar nicht. Er ist die Täuschung in Person, derjenige, der heimlich handelt, der nicht laut und klar spricht, sondern im Verborgenen nur flüstert, der Gerüchte in die Welt setzt und sich hinter der allgemeinen Meinung verbirgt. Das ist möglicherweise der Grund, warum die Heilige Schrift ihn in der Gestalt einer Schlange vorstellt. Wenn es dem Widersacher gelingt, ein Volk oder eine Zivilisation denken zu lassen, wie es ihm in der heidnischen Antike gelungen ist, dass der Mensch gesund, schön, Herr seiner selbst ist und sich selbst genügt, dass der Friede einzig Werk des Menschen ist, dann hat der Verwirrer das erreicht, was er will. Der Böse hat den Menschen wieder einmal seinem Feind entrissen. Er hat ihn Gott entfremdet. Dies ist die Situation des Menschen, die im Hintergrund des heutigen Evangeliums steht. Das Wort Gottes, liebe Schwestern und Brüder, beschränkt sich aber nicht darauf, die Lage des Menschen wie ein Verhängnis zu beschreiben, sondern das Wort Gottes ist selbst schon Ausdruck der Wende, des Untergangs von Satans Reich. Diese Wende hat Gott schon im Anfang der Menschheitsgeschichte angekündigt. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs, er wird dir den Kopf zertreten. Diese Wende ist in Jesus Christus eingetreten. Dies ist der eigentliche Sinn des heutigen Evangeliums. Der Teufel ist besiegt. Er wird gefesselt. Und sein Haus, das heißt sein Reich, wird von einem geplündert, der stärker ist als er, von Jesus Christus. Wenige Stellen des Evangeliums sprechen so deutlich von der Autorität und der Herrschaft Jesu wie diese. Hier steht ganz klar die Überzeugung, dass das Drama der Menschheitsgeschichte mit Christus in die entscheidende Phase eingetreten und an seinen eigentlichen kritischen Wendepunkt gelangt ist. Im Johannesevangelium sagt Jesus deshalb einmal: Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Das heutige Evangelium ist darum eine Botschaft für unseren Glauben, liebe Hörerinnen und Hörer. Uns wird gesagt, dass unsere Knechtschaft zu Ende ist, dass wir keine Gefangenen mehr sind in dem Haus dessen, der stärker ist als wir. Uns wird verkündet, dass jemand gekommen ist, der die Pforten des Gefängnisses aufgebrochen und uns hinausgeführt hat. All dies hat Christus an Ostern zur Vollendung gebracht, als er in der Tat in das Haus des Starken eintrat, in die Unterwelt, und die Seelen befreite, die dort wie in einem Gefängnis auf ihn warteten. Dieser Sieg Christi hat uns ganz persönlich in der Stunde unserer Taufe erreicht und ergriffen, als wir dem Teufel und seinen Verführungen entrissen wurden, um ganz Christus zu gehören und aus der Herrschaft der Finsternis in das Reich des Lichtes gewechselt sind. Das heutige Evangelium ist also eine Botschaft für unseren Glauben und auch für unser Leben. Die Entscheidungsschlacht zwischen den beiden Reichen, sie hat mit Christus begonnen. Aber der Krieg ist noch nicht vollständig beendet. Die Schlange stellt weiterhin der Nachkommenschaft der Frau nach, das heißt den Gliedern der Kirche, die der Leib Christi ist, uns. Nachdem der unreine Geist bei der heiligen Taufe aus unserer Wohnung hinausgeworfen wurde, versucht er immer wieder erneut, in das Heiligtum unserer Seele zurückzukehren. Er bemüht sich und hat sich Verstärkung seinesgleichen gesucht. Darum ist diese Zeit unseres Lebens hier auf Erden für uns eine Zeit erhöhter Wachsamkeit und eine Zeit der Entscheidung. Der Unterschied zwischen jetzt und der Zeit vor Christus ist, dass wir jetzt trotz all unserer Schwäche siegen können, ja, total siegen können. Aber um zu siegen, ist es nötig, dass wir teilnehmen am Kampf und am Sieg Christi, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen und dem Sieger auf seinem Weg folgen. Wir sollen das ergänzen, was noch am vollständigen Sieg Christi in all seinen einzelnen Gliedern fehlt. In der zweiten Lesung des Sonntags ermutigt Paulus uns, diesen Weg zu gehen. Der Apostel erinnert uns daran, dass die vergleichsweise kleine Last unserer gegenwärtigen Not uns ein unvergleichlich großes Maß, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit verschafft. Bleiben wir dabei nicht im Allgemeinen. Suchen wir Gelegenheiten, um zu siegen, noch heute. Wir brauchen da nichts zu erfinden, denn solche Gelegenheiten, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es reichlich in unserem Alltag. Diese Gelegenheiten heißen Liebe, Geduld, Demut, Ausdauer und so weiter. Und wenn wir die Heilige Messe mitfeiern, liebe Schwestern und Brüder, dann kommen wir in Kontakt mit dem Sieg Christi, mit seinem Sieg des Stärkeren über den Starken. Es kommt Christus, der Stärkere. Wir begegnen unserem Erlöser. Er kommt, um unsere Wunden und Verletzungen aus dem täglichen Kampf zu heilen. Er kommt, um unseren Glauben und unseren Mut zu stärken. In diesem Moment, besonders wenn wir Christus, den Sieger, in der Heiligen Kommunion empfangen, brauchen wir dann nicht mehr zu sagen, aus der Tiefe meines Elends rufe ich Herr zu dir, sondern wir können voll Freude, wie im Kommunionvers der Heiligen Messe, bekennen: Der Herr ist mein Fels und meine Festung, er ist mein Gott, meine Zuflucht.
Ganz herzlichen Dank, Herr Regenshofmann. Ja, die heutigen Texte geben uns wirklich so viel Material in die Hand, über das wir noch sprechen können. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben jetzt die Möglichkeit, hier sich in der Sendung noch mit einzubringen. Ich gebe nochmal die Hörertelefonnummer bekannt. 089 517 008 008. Das ist die Nummer im Inland. Im Ausland bitte die deutsche Vorwahl vorweg. 0049. Weiter geht's mit der 89 517 008 008. Ein Herr hat schon bei uns angerufen und er hat die ganz berechtigte Frage gestellt, ausgehend hier von diesem Evangeliumstext, wo es heißt: Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Irgendwo ist das doch eigentlich unverständlich. Gott vergibt alle Sünden bis auf diese eine. Herr Regens, was ist Ihre Ausführung noch dazu?
Ja, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist die Haltung, die dem Sünder sozusagen das Inanspruchnehmen der Barmherzigkeit Gottes vollständig verbaut. Christus ist die Barmherzigkeit, die Vergebung in Person. Wenn ich aber in Christus den Bösen, den Teufel sehe, wie es hier im heutigen Evangelium uns präsentiert wird, dann kann ich in ihm natürlich nicht den Retter sehen. Ganz konkret hat die Kirche uns das auch im Katechismus der katholischen Kirche erläutert: Wenn jemand nicht glaubt, dass in Jesus Christus wirklich die Barmherzigkeit, die Vergebung für alle unsere Sünden zu finden ist, wenn ich also Christus nicht zutraue, dass seine Liebe, seine Vergebungsbereitschaft, die Kraft seines Leidens noch größer ist als selbst meine größten Vergehen, dann kann ich keine Vergebung erhalten. Dann verbaue ich mir sozusagen selbst den Zugang zu dieser Vergebung.
Danke, wir nehmen jetzt noch einen weiteren Hörer mit auf Sendung, Herr Schenk aus der Nähe von Köln. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Behrens.
Grüß Gott, Herr Schenk.
Ja, ich habe die Frage, es ist ja heute wegen der Säkularisierung und so weiter äußerst schwer, zur Ruhe zu kommen, um auch die Unterschiede zwischen Teufel und dem lieben Gott zu finden, beziehungsweise sich die Freiheit zu nehmen, um dies zu verwirklichen. Kann das unter den Prämissen irgendwie besonders gestaltet werden?
Wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, dann stellen Sie darauf ab, dass wir vielen Einflüssen ausgesetzt sind,
ja,
in der heutigen stark durch die Medien geprägten Gesellschaft, und dass es da nicht immer einfach ist, sich also in dem Gewirr der vielen Stimmen das Gute und das Böse zu unterscheiden.
Genau.
Ist das der Sinn Ihrer Frage?
Ja.
Genauer? Ja. Da gebe ich Ihnen zunächst einmal recht, dass das sicherlich gar nicht einfach ist, weil sehr viele Einflüsse, Behauptungen, Reize und Themen auf uns einstürzen. Und wir sind in der Tat gut beraten, uns auch immer wieder bewusst eine Auszeit zu nehmen, uns diesen Reizen und Einflüssen nicht auszusetzen, sondern die Stille zu suchen. Die Erfahrung der großen Beter, der Mystiker, der Heiligen ist es ja, dass Gott vernehmlich nur in der Stille zu uns spricht. Und wenn ich mich immer wieder ablenken lasse, wenn wir die erste Lesung aufgreifen, dauernd der faszinierenden Schlange nachlaufe in ihren vielen Gestalten, in denen sie mir entgegentreten kann, wenn ich mich ablenke und gar nicht zur Ruhe komme, dann hat es die meine Freiheit achtende Stimme Gottes sehr schwer. Und ich glaube, es war Blaise Pascal, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder es war Descartes, ich weiß es nicht genau, der gesagt hat, das große Elend des Menschen, schon damals vor einigen Jahrhunderten, ist es, dass viele nicht einmal eine Stunde ganz ruhig, ganz still sein können. Und das ist eine ganz wichtige, eine notwendige Voraussetzung.
Ja, recht schönen Dank und auf Wiederhören. Alles Gute.
Danke Ihnen, Herr Schenk, für Ihre Beteiligung. Alles Gute Ihnen auch. Auf Wiederhören. Ja, das war eine wichtige Frage von Herrn Schenk. Mir ist dazu auch noch eingefallen, Herr Regenshofmann, der Diabolos, wie der Teufel ja auch genannt wird, der Durcheinanderwirbler, ist es nicht so, dass er auch jeden versucht, auf seine Weise oder da, wo jeder persönlich auch steht, durcheinander zu bringen? Da schaut ja bei jedem auch ein bisschen anders aus, wo er auch im menschlichen oder auch im geistlichen Leben steht.
Der Teufel hat natürlich viel Erfahrung. Er ist ja älter als die Menschheit insgesamt und er ist uns von seiner geistigen Kapazität als gefallener Engel auch haushoch überlegen. Und natürlich weiß er ziemlich genau, wo unsere Schwachpunkte sind. Er ist Gott sei Dank nicht allwissend und ihm ist nicht alles offenbar, aber er kennt natürlich die menschliche Natur durchaus recht gut und weiß, wo er uns grundsätzlich packen kann. Und Sie haben recht, das ist nicht bei jedem gleich. Der eine ist stärker meinetwegen in der Eitelkeit oder im Stolz vielleicht versuchbar, der andere mehr im sinnlichen Bereich. Aber es gilt natürlich dann eben wachsam zu sein. Und das Gute ist, dass wir eben nicht alleine auf uns gestellt sind. Wenn ich versuchen würde, alleine mit dem Widersacher Gottes mich zu messen, dann würde ich mich heillos überschätzen und dann würde er wahrscheinlich auch relativ schnell einfach gewinnen. Aber wenn wir mit Christus verbunden sind, der dir eben stärker ist als der starke Widersacher, dann brauchen wir auch keine Angst zu haben. Und das ist, glaube ich, wichtiger, auf die Stärke Christi zu schauen, auf den besonderen Weg und die Hilfsmittel, die er uns anbietet, als uns zu sehr von der Cleverness des Widersachers faszinieren zu lassen.
Ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Regenshofmann. Vielleicht können wir genau diesen Punkt auch noch jetzt in ein Abschlussgebet mit hineinnehmen, generell um diesen Geist der Unterscheidung zu beten, aber auch um die Stärkung für jeden Einzelnen, ja auch in Zeiten der Versuchung standzuhalten.
Sehr gerne. Herr Jesus Christus, du hast am Pfingstfest der Kirche den Heiligen Geist gesandt. Wir bitten dich, schenke allen Gliedern der Kirche, schenke auch uns ganz persönlich deinen Heiligen Geist, dass er uns unterscheiden lehrt, was deine Stimme zu jedem von uns sagt, wo die Wahrheit und der echte Frieden zu finden sind, und dass dieser Heilige Geist uns davor bewahre, den Einflüsterungen des Versuchers zu folgen. Lass uns auf die Fürsprache deiner unbefleckt empfangenen Mutter Maria, die du uns zur Mutter gegeben hast, den Weg finden und entschlossen und mit Freude gehen, der zu unserem himmlischen Vaterhaus führt. Den Weg, auf dem wir dir nachfolgen. Der Weg, auf dem wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen. Der Weg, der uns zum ewigen Glück und zur ewigen Freude führt. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank Ihnen nochmal. Gesegneten Sonntag und liebe Grüße nach Köln.
Sehr gerne, auch Ihnen, liebe Frau Silberhorn, allen Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen, einen schönen und gesegneten Sonntag.
Danke. Für alle, die die Sendung noch einmal nachhören wollen, Sie haben die Möglichkeit, in unserem Nachtprogramm morgen früh um 5 Uhr gibt es diese Sendung noch einmal zu hören. Oder Sie können sich natürlich auch wie immer eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst, der ab Montag dann wieder für Sie da ist, unter der 08328 921 120. Oder Sie haben die Möglichkeit, auf unsere Homepage zu gehen im Internet www.horeb.org und sich dort ein Podcast oder Download, ja, dieses Angebot zu nutzen. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen einen ganz schönen, gesegneten Sonntag. Ich hoffe, wir haben Sie gut vorbereitet. Sie können jetzt mit diesen Texten, mit diesen Gedanken in die Sonntagsmesse gehen. Machen Sie es gut. Behüt Sie Gott, Ihre Claudia Silberhorn.